Ja, hallo Leute, jetzt sind wir wieder da mit der Formel 1, mit dem Podcast, mit der Jenny Becks und mit dem Christian Danner. Und ich freue mich schon, dass wir jetzt über den ersten europäischen Grand Prix reden können, der letztes Wochenende stattgefunden hat, und zwar in Imola. Jenny, hast du irgendwas am Hut mit Imola? Sagt dir das irgendwas Besonderes oder sagt dir das zu?
Ist in Italien, oder? Nein. Und ich weiß auch, dass das eine geschichtsträchtige, besondere Strecke ist, aufgrund der Unfälle, die es dort gegeben hat. Aber bevor wir darüber jetzt alles sprechen, Christian, ich bin schon ganz, ganz neugierig, denn du warst vor Ort. Nicht nur das, es gab auch am Samstag das Qualifying auf RTL. Das heißt, auch da kamen alle Leute in deinen Stimmgenuss, so wie ich es ja auch am Telefon oft komme. Und du warst aber davor den Tag, zwei Tage, ne, warst du in Imola an der Strecke. Also jetzt bist du dran, deine Bühne. Erzähl uns, wie war es? Wen hast du getroffen? Wie war die Stimmung? Wie waren die Fahrer? Was hast du hinter den Kulissen vielleicht für Gossip gehört? Wie ist der Machtkampf bei Red Bull? Wo geht Adrian Newey hin? Und so weiter und so fort. Erzähl.
Ja, also ich würde gerne, Jenny, das ist toll, dass du mir da die ganze Verantwortung überträgst, und die nehme ich gern auf meine Schultern.
Weiß ich doch.
Aber das Allerwichtigste, glaube ich, was man in Anbetracht der Tatsache, dass es sich ja hier um Italien, um Imola, das ist ja in der Nähe von Maranello, handelt. Maranello ist Ferrari, Ferrari ist Italien. Es ist also alles irgendwie ein großes emotionales Thema, und deswegen ist das die allerwichtigste Nachricht ist, Charles Leclerc hat einen Hund.
Und der kam aufs Podium.
Ja, also ein Welpen natürlich, so ein kleiner
Charles Leclerc hat einen Hund?
Ja, sicher, das müsstest du als Monegassinanerin oder wie man das sagt, also als in Monaco lebende Frau, die auch mit dem Hund Gassi geht, das würde ich dir, also ich meine, nicht, dass er schon vergeben wäre, aber das ist ja nicht das Thema, so von Hund zu Hund ist ja immer nett irgendwie, finde ich.
Dann muss ich mal bei meinen Gassi-Runden die Augen Ausschau halten, welchen Hund er hat. Bis jetzt habe ich beim Gassi-Gehen immer nur Louis gesehen, wenn er denn mal da ist.
Ja, nein, also das ist ganz klar sichtbar, und der war auch dabei und ist also ein absolutes Thema. Und ich meine, wie gesagt, ich bin ja, wenn ich schon mal vor Ort bin, fange ich auch mit den wirklichen, den echten, den richtig wichtigen Themen an.
Die Welt bewegen,
aber über diesen kleinen Umweg landet man natürlich zwangsläufig wieder dort, wo ein Stück Motorsport einfach seinen Ursprung hat, und das ist bei Ferrari, das ist in Maranello, das ist in der Nähe von Bologna, und auch der ganze Imola-Charakter ist natürlich, wenn man da mal wieder hinfährt. Ich meine, so lange ist jetzt auch nicht her, aber der letztes Jahr ist es ja leider ausgefallen, da war ja fast schon unterwegs, und dann sind ja diese Regenfälle und die Überschwemmungen passiert. Das war ja furchtbar, auch mit ganz fürchterlichen Folgen für die Gegend. Aber dieses Jahr war sonnig und war schön, also nicht immer, aber im Großen und Ganzen eigentlich sehr schön. Und weißt du, was da das tollste Gefühl war, als man dorthin kam?
Was denn?
Ja, außer dass man in Italien ist oder so, aber dass das italienische Feeling einen natürlich sowieso sofort erwischt. Aber
die vielen Motorsportfans, die du gesehen hast, und einfach das Gefühl Ferrari rot überall?
Ja, das gehört natürlich auch dazu, aber ich sag dir es, wenn ich da an den Grand Prix in Miami zurückdenke, ja, wo also alles fake war und wie du so schon immer sagst, Glitter, Glamour, Bling, Bling. Und dort in Imola, da war alles echt.
Ja.
Da war sogar die Landschaft echt. Keine gemalten Swimmingpools oder künstliche Palmen oder eingeflogene Jet-Set-Stars, die von der ganzen Thematik keine Ahnung hatten. Nein, da war einfach nur Emilia Romagna. Und das war herrlich. Das reicht nämlich auch. Es reicht für den normalen europäischen Formel-1-Fan durchaus aus, ein Rennen anzuschauen. Und Imola hat natürlich eine unglaubliche Anziehungskraft auch für alle anderen, die dort aus der Motorsportfamilie mal vorbeischauen. Also ich habe, als ich dann dort war, habe ich erst natürlich mal den Vettel zugeguckt, als er da sein Auto vorgestellt hat, also diesen Senna McLaren, der ja ihm gehört, das letzte Auto, der letzte McLaren von Ayrton Senna. Und die ganze Geschichte hat man natürlich erstmal gratuliert zu dem tollen Auto und dann haben wir uns kurz unterhalten. Dann hat Timo Glock sein Interview gemacht und ich habe mich dann verzogen und habe die anderen Formel 1 Autos angeschaut, die nicht nur aus der Ära, sondern auch aus späteren Zeiten dort ausgestellt waren und hatte erstmal einen Riesenspaß. Und danach hieß es ja, ja, also es wird ja noch eine Gedenkminute eingelegt für Ayrton Senna. Und da habe ich mich natürlich schon auch irgendwie beteiligt gefühlt, nachdem ich ja einer derjenigen war, die tatsächlich zu dieser Zeit mit Ayrton Senna in der Startaufstellung stand und Fahrerbesprechungen genossen habe gemeinsam. Und das war dann ein sehr schöner Moment. Und bevor das alles zustande kam, bevor da alles aufgestellt war und Stefano Domenicali, der Chef der Formel 1, alles organisiert hatte, die ganzen Fahrer zusammengetrommelt waren, es waren ja nicht nur die aktuellen Fahrer, es waren die Formel 3-Fahrer, die Formel 2-Fahrer und natürlich jede Menge ehemalige Formel 1-Fahrer. Und das war eigentlich ganz lustig, dieser Build-up dorthin. Und was ich sagen wollte, ist, dass eine Rennstrecke wie Imola sich haben schon irgendwie am besten durch Motorsport definiert und nicht durch irgendwelche Stars und Schauspieler oder sowas. Ja, war sicher auch der eine oder andere da, aber es stand nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stand, es ist eine Rennstrecke, wir sind in Italien, wir haben ein trauriges Jubiläum durch den Tod von Ratzenberger und Senna. Und dort war natürlich auch Ducati. Ducati hat jetzt mit dem Vierradsport, wie du weißt, ja nichts zu tun. Aber das ist natürlich die dominierende Marke in der MotoGP. Und der Chef Gigi D'Alinea war da und hat dort ein Senna-Motorrad vorgestellt. Also das sind schon alles Sachen, Gelegenheiten, die man ergreifen muss. Und ich meine, mit diesem Ducati-Boss hatte ich auch noch nie was zu tun. Den kenne ich auch nur vom Fernsehen. Ja. Oh, da dachte ich, komm, dann gehst du es mal hin, sagst dir mal höflich guten Tag. Und schon waren wir in einem herrlichen Fachgespräch, wo die Unterschiede zwischen Motorradsport und Formel 1 liegen. Und am Ende des Tages hat Gigi D'Alinea gesagt, ja, ganz ehrlich, Christian, in der Formel 1 hat man halt viel mehr Geld und wir haben viel weniger Geld. Ansonsten ist es eigentlich dasselbe. Das fand ich dann wieder herrlich, weil er natürlich da auch die Emotionen anspricht und da natürlich auch dieses Herzenselement in Italien für den Motorsport anspricht. Und das ist, wenn man nach Imola kommt und das alles auf einen so hereinprasselt, eigentlich das tollste Erlebnis, dass man nämlich ganz einfach weiß, man ist gut aufgehoben da, man ist dort, wo man hin wollte. Und warum gehe ich an eine Rennstrecke? Ich als Rennsportfan, Motorsportfan, gehe nicht an eine Rennstrecke, um einen Schauspieler zu sehen. Nein, ich will Rennautos, Rennen und Rennfahrer sehen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, dass es sowas noch gibt und in dieser Klarheit und in dieser eindeutigen Haltung, hier gibt es was Tolles. Ihr könnt alle kommen und das, was es gibt, heißt Motorsport. Das hat mir sehr gut gefallen.
Jetzt hast du gerade so viele Punkte angesprochen, über die ich mit dir so gerne noch jetzt ausführlich sprechen würde. Die Frage, wo fangen wir an? Erstmal Imola, die Strecke habe ich wirklich nie gesehen. Also ich war natürlich mehrfach in Monza. Ich war auch in der Ecke unten Imola mehrfach, war unter anderem bei Ferrari im Werk häufiger. Bin aber nie für ein Rennen an der Rennstrecke gewesen. Letztes Jahr, du hast die Überschwemmungen angesprochen. Erste Frage, hast du davon noch irgendwas gesehen oder haben die Leute, leben die mittlerweile wieder normal, was hoffentlich was wünschenswert wäre?
Also das ist, so gut man es beurteilt, soweit man es beurteilen kann, eigentlich wieder relativ normal. Aber eins muss man schon sagen, man sieht schon noch Schäden. Darf nicht vergessen, in dem der Fluss, der direkt am Fahrerlager von Imola vorbei fließt, der ist ja über die Ufer getreten. Wenn man jetzt dieses Rinnsal da sieht, was da ja, ungefähr, sagen wir mal, 15 Meter in der Tiefe da irgendwo vor sich hin plätschert, dann sieht man schon, mein Gott, da hat was stattgefunden. Ja? Und ja. Kann man froh sein, dass das dann doch, ich sage jetzt mal, für die Formel 1 relativ glimpflich abging. Und die Region hat sich da auch ganz tapfer zurechtgefunden mit diesen doch schrecklichen Vorkommnissen, die da waren mit der Überschwemmung.
Und dann gibt es ja trotzdem hier und da Kritik an der Strecke. Also zum Beispiel, dass man nicht gut überholen kann. Es ist dann dadurch relativ langweilig. Und wir haben ja jetzt zwei Italienrennen im Kalender. Kein Grand Prix zum Beispiel in Deutschland. Natürlich, aus Sicht der Italiener und aller Ferrari-Fans sind diese zwei italienischen Grand Prix absolut gerechtfertigt. Aber wie siehst du das? Also ich glaube, der Vertrag, ist der jetzt geendet oder endet der im nächsten Jahr? Haben wir noch ein Jahr nächstes Jahr?
Ein Jahr, soweit ich weiß, gibt es noch in Imola und dann wird wieder verhandelt. Aber weißt du, es gibt da natürlich schon so ein paar Dinge, die man beachten muss. Ich meine, in Italien ist der Motorsport, hat schon einen anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland, da geht es in erster Linie um Fußball, dann um Fußball, im weitesten Sinne um Fußball und dann wieder Fußball und noch ein bisschen Fußball. Nichts dagegen, Fußball ist eine faszinierende Sportart, aber es ist halt schon so, dass der Motorsport in Deutschland nach dem Ende der Äras Schumacher und Vettel dann so ein ganz klein bisschen ein Nischendasein, in die Nische sich ein bisschen zurück manövriert gefühlt hat. Und so ist es auch. In Italien ist das anders. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Punkt, den man nicht vergessen darf. Der Chef der Formel 1, der CEO, ist aus Imola. Der ist dort Ehrenbürger geworden dieses Jahr und der kümmert sich um das, was seine Heimatstadt ist, wo auch seine Seele, seine motorsportliche Seele herkommt. Ich will nicht sagen, dass es da einen besonderen Rabatt gab für Imola, aber es ist doch mit sehr viel Wohlwollen oder mit viel mehr Wohlwollen betrachtet und behandelt worden, als vielleicht ein Grand Prix. Gehen wir mal weg von Deutschland, von, ich sag mal, Frankreich. Die haben nämlich auch keinen.
Ja, und das ist genau, das ist eben kein Geheimnis. Und ich sag mal, wenn man dann als CEO und stolzer Italiener so handelt und entscheidet, ist das aus seiner Sicht ja irgendwo tief im Inneren nachvollziehbar. Aber eigentlich müsste ein CEO ja unabhängig sein. Und wenn dann eben, ich sag mal, auch autoaffine Länder wie Deutschland, auch wenn der Motorsport hier vielleicht nicht mehr dieses große Interesse von noch vor 10 Jahren hat, aber auch natürlich aus den Gründen, weil es hier keinen wirklichen Grand Prix mehr gibt. Wir haben zwei tolle Rennstrecken mit dem Hockenheimring und dem Nürburgring oder auch natürlich Frankreich als große Nation, auch mit Fahrern und einem Team im Kader da, oder im Fahrerlager. Ja, da finde ich es einfach schade, wenn man so viele Rennen hat im Kalender, aber dann irgendwie Italien zweimal drin hat. Bei den USA kann ich es verstehen, weil da kommen wir jetzt dann auch zu diesem ganzen Star, Glitzer, Glamour, Bling, 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 Bling. Ich meine, du als purer Racer, deine Kritik verstehe ich da auch oder deine Meinung zu dem ganzen Thema, aber nichtsdestotrotz, es ist halt ein Multimillion-Dollar-Business und so Prominente ziehen die Stars an, die Leute, wenn die dann zu so einem Miami Grand Prix fahren, geben die Unmengen an Geld aus und ich bin aber einfach nur dankbar, dass es eben noch so pure Strecken gibt, wie ja eigentlich fast alle in Europa, wo das Racing im Vordergrund steht und dann fliegt man halt anderswo hin und hat da halt irgendwie viele Lichter und viel Glitzer und Konzerte und aufgemalte Swimmingpools von Miami über Vegas bis, naja, auch Abu Dhabi. Und aber ich bin froh und es war an der Zeit, dass es jetzt wieder so ein pures Racing gegeben hat. Und ja, dann hast du gerade auch Vettel schon angesprochen, der war ja da, um eben Senna zu ehren. Ich muss gestehen, als ich das gehört hatte, ich war ein bisschen überrascht. Also er stand da plötzlich mit seinen bedruckten T-Shirts. Also der Sinn und Zweck des Ganzen war ja gut, weil er hat damit ja auch die Stiftung von Senna irgendwie unterstützt. Ja, ja. Aber für mich war Vettel ich hatte jetzt keine Verbindung zwischen Vettel und Senna so klar vor mir, dass ich gedacht habe, ah, ja genau, Vettel ist jetzt derjenige, der den Senna so ehrt.
Nein, also du musst es so sehen, als Ayrton Senna tödlich verunglückt ist, war Sebastian Vettel, ich glaube, 6 oder 7 Jahre alt. Das ist ja klar, dass er da keine direkte Beziehung aufgebaut hat, weil er ihn nie kennengelernt hat. Aber du darfst eins nicht vergessen, Sebastian Vettel ist ein Rennfahrer gewesen oder so, vielleicht ist es ja immer noch, also er hat, auch wenn er die Formel 1 ausgeschlossen hat, dann ist er zumindest ein Ex-Formel 1-Fahrer, der die Geschichte seines Sports schon immer sehr geehrt hat. Und ich kann mich da an eine lustige Geschichte erinnern. Wir waren in Melbourne in Australien und im Fahrerlager und wir saßen so zusammen und da wurde diskutiert und dann hat einer gesagt, du, der Walter Röhrl kommt, dieser großartige Rallye, mehrfach dreifacher Rallye-Weltmeister, eine Legende des Motorsports. Und dann haben die meisten RTL-Kollegen gesagt, ja, Walter Röhrl, den braucht ja keiner, den kennt ja keiner und was braucht man nicht, da müssen wir nichts machen über den. Und dann kam Sebastian Vettel um die Ecke und hat das Spitz gekriegt, was? Der Röhrl ist da, ja, den muss ich kennenlernen. Das ist so eine Legende, unbedingt. Also das ist also einer der, nein, das ist der Größte, den es überhaupt gibt. Und dann haben wir doch was gemacht. Und deswegen daran siehst du, dass der Vettel schon immer auch ein ganz waches Auge hatte auf seinen eigenen Sport und auf die Protagonisten, die in diesem Sport Großes geleistet haben. Und da sind wir wieder bei Senna. Da kannst du natürlich nicht vorbeischauen dran. Und eines darfst du auf jeden Fall einmal sicher sein. Ein Vettel hat die Zeitgenossen wie den Gerhard Berger oder solche Leute schon ausgefragt über Ayrton Senna und hat das verglichen mit dem, was er selbst gelesen hat, gesehen hat und gehört hat. Also da gibt es schon... Das ist mehr als nur hoppla hopp, jetzt ist mir nichts anderes eingefallen, als jetzt mal ein bisschen Senna-Tribute zu machen. Das, was Sebastian da organisiert hat, ist schon Spitzenklasse gewesen, absolute Spitzenklasse. Das ist auf der ganzen Welt unglaublich positiv angenommen worden. In Brasilien natürlich sowieso, in Österreich durch den Ratzenberger natürlich auch. Und das hat der Formel 1 schon eine Note gegeben, die es bisher noch nicht gab. Denn ein vierfacher Formel-1-Weltmeister macht eine Würdigung eines Ayrton Sennas, eines dreifachen Formel-1-Weltmeisters, der halt einfach eine ganz besondere Persönlichkeit war. Und natürlich da Imola 30 Jahre her, dann hat er sein eigenes Auto. Das ist ja sein privates Auto, was er da mitgebracht hat und gefahren hat. Alarmiert alle Fahrer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon toll. Da waren auch die ganzen Teamchefs da. Und es war ein ganz toller Moment eigentlich. Und ich als jemand, der Senna ja gekannt hat und der auch zu der Zeit unterwegs war, kann sagen, ein ausgesprochen angemessener Moment. Es war so eine Mischung aus fröhlich, ja, schön, dass wir uns hier alle sehen und gleichzeitig einem unglaublichen Respekt und auch so schweigeminutenmäßig. Das ist einfach dort in diesem Kreise, so wie Sebastian das organisiert hat, muss ich sagen, das war schon was ganz Besonderes und ich bin sehr froh, dass ich dabei war.
Ich bin auch froh, dass du dabei warst und das jetzt alles mit uns teilen konntest. Und wie du gerade schon gesagt hast, Vettel als viermaliger Weltmeister hat ja nun auch selbst Geschichte geschrieben. Und was ich schön an der ganzen Nummer finde, ist, dass er den ganzen vielen, doch relativ neuen Formel-1-Fans, jetzt gerade mal so mit Blick auf Drive to Survive, dass mit solchen Aktionen denen natürlich auch die Formel-1-Geschichte wiederum so ein bisschen näher getragen wird, weil die dann vielleicht denken, oh, wenn die ganzen Fahrer und Teamchefs jetzt einen Senna ehren, dann lass mich doch mal nachschauen, was da in den 90ern genau passiert ist oder vielleicht noch weiter zurückblicken und dadurch werden sie dann von, ich sag mal so Drive to Survive Fahrerfans vielleicht wirklich noch tiefer in den Motorsportbann hineingezogen. Und jetzt haben wir gerade Senna natürlich angesprochen und du hast erzählt, dass du mit ihm gefahren bist. Wie beschreibst du ihn? Und noch eine Sache zu dem Tod, was für ein Fahrer er war. Ich sag mal, das ist wirklich jedem Motorsportfan bewusst, aber trotzdem, es hat so viele Gute gegeben. Und für mich ist die Frage, was hat Senna wirklich so besonders gemacht, dass 30 Jahre später dieser Mythos nach wie vor so unangefochten lebt? Und an dem Wochenende sind ja nur noch andere Personen gestorben. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass das kommt so und das geht so ein bisschen unter. Ja, das ist das Einzige, wo ich sage, er ist nicht der Einzige gestorben ist und erst recht nicht an dem Wochenende. Aber also Frage, aber trotzdem, weil du ihn gekannt hast, was hat den Ayrton Senna so besonders gemacht, dass dieser Mythos also, nach wie vor so lebt?
Ich beantworte dir gern alle Fragen. Also wenn wir mal mit der letzten anfangen, das ist eine ganz einfache Antwort. Einfach alles. Alles hat er besonders gemacht. Alles. Das klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber das ist sowas. im Auto, neben dem Auto, politisch, fitnessmäßig, gesellschaftspolitisch, charakterlich, im Umgang, im Gespräch, philosophisch, einfach alles. Und dabei kann man es belassen, und das ist auch der Grund, warum Ayrton Senna einen derartig bleibenden Eindruck hinterlassen hat und einen immer wieder inspiriert. Das, was du über den Roland Ratzenberger gesagt hast, ist nicht ganz richtig, denn Sebastian Vettel hat großen Wert darauf gelegt, dass auch die Familie Ratzenberger und die, also der Papa, den gibt es ja noch, dass die da auch, ich sag mal, ihren Anteil der Wertschätzung bekommen. Und die Art, wie er das gemacht hat, fand ich sehr nett, und es ist immer in jedem Gespräch, in jedem Interview eben nicht nur über Senna gesprochen worden, sondern auch über Roland Ratzenberger. Der Roland Ratzenberger war ja ein ganz lustiger Kerl, den kannte ich ja, weil wir gemeinsam bei BMW im Werksteam waren und dann auch gemeinsam in Japan gefahren sind. Also das ist einer, der hat sich das auch schon hart erkämpft und ist halt dann eben tragischerweise in Imola ums Leben gekommen. Also die Aktion von Sebastian Vettel war rundum gut und auch ausgewogen. Und das war ja eigentlich erstmal nur am Donnerstag die ganze Sache. Und dann kam ja erstmal der Freitag, und am Freitag ging es dann in das Formel-1-Tagesgeschehen.
Ja, und jetzt erzähl, Rückkehr Imola 2024, was hast du dann quasi am Freitag alles erlebt? Abgesehen außer des Selfies mit Valtteri Bottas, das ich gesehen habe.
Ja, das war am Donnerstag.
Das war noch Donnerstag.
Ja, also Valtteri Bottas ist ja inzwischen unter die Radrennfahrer gegangen. Ja? Also das vielleicht vorab. Das Schöne ist natürlich, dass man in einer solchen Atmosphäre in Europa eigentlich alle alten Freunde mal wieder sieht und auch ein paar Minuten Zeit hat. Das ist nicht so, dass da jeder gleich wegläuft und sich irgendwo verbarrikadiert. Und Valtteri ist ja ein neuerdings auch Radrennfahrer. Und zwar fährt er ja sogar ein UCI-Rennen, hat sich qualifiziert im Gravel-Bereich. Das heißt, die über Feldwege fahren. Also kein Mountainbike oder kein Cross-Country. Gravel ist einfach nur nicht asphaltiert. Und da übt er ja ganz fleißig mit seiner Freundin, die ja Profi ist auf dem Gebiet, und der hat inzwischen ein Niveau erreicht, da legst du die Ohren an, ja, also sagenhaft. Und als wir da alle gewartet haben auf das Foto mit Sebastian und die ganzen Formel-1-Fahrer, kam er natürlich auch an, aber er war halt gerade auf einer Runde auf dem Rennrad unterwegs, und deswegen hat er dann da so rechts neben mir geparkt, und da haben wir gequatscht und gelacht und haben dann natürlich auch ein Selfie gemacht. Also es ist ja, es muss
in der heutigen
heutzutage,
Zeit gehört das halt dazu.
Selbst ein Dinosaurier wie ich hat das gelernt. Ein Selfie heißt, dass du wirklich da warst. Wenn du das nicht hast, glaubt dir kein Mensch.
So, und was hast du dann noch erlebt? Ich sag mal auch mit, da können wir jetzt ja anfangen, Valtteri Bottas, wie war er drauf? Was heißt ja, vielleicht ist es seine letzte Formel-1-Saison, und welchen Gossip hast du uns sonst noch aus dem Fahrerlager mitgebracht?
Naja, Jenny, der Gossip aus dem Fahrerlager ist jetzt, glaube ich, für unsere Zuhörer auch, ja gut, ist immer irgendwo wichtig, ob es hat irgendjemand eine neue Freundin oder so, aber das überlasse ich ja immer dir.
Nee, das meinte ich jetzt gar nicht, das interessiert uns doch nicht. Also wir wollen doch wissen, wo hat Adrian Newey unterschrieben und so weiter und so fort.
Naja, also ich würde es mal so sagen, dass die Fragen, die mich jetzt wirklich interessiert haben, waren eher, wie läuft das jetzt bei Audi? Wie finden sich die alle zusammen? Da war ja der Pressechef da, natürlich Andreas Seidel da. Und es macht dann Spaß, wenn man mit den Jungs allen mal in Ruhe reden kann, kann seine Fragen loswerden, die zum Teil beantwortet wurden, oder die Antworten konnte man manchmal geben, manchmal konnte man keine Antworten geben. Und das Gleiche gilt für das ganze Umfeld. Und die Formel 1 ist im Moment in Bewegung, gar keine Frage. Die Formel 1 ist in Bewegung, weil die, ja, es gibt so dieser Logan Sargent wackelt natürlich und es gibt aber keine richtige Alternative. Deswegen ist Mick Schumacher im Gespräch. Ja, er spricht mit Williams. Ja, wenn sie den Logan Sargent rauswerfen, könnte das eine Option sein. Und ich kann dazu nur sagen, ja, auf diese Situation mit Gebrüll, lieber Mick, das ist eine Chance. Klar ist das Auto auch nicht viel besser als der Haas, den du vor 2 Jahren gefahren bist. Aber wenn man nicht fährt, kann man nicht zeigen, was man kann. Und selbst wenn man in einem mittelguten Team fährt, ja, dann hat man immer noch die Möglichkeit, seinem Teamkollegen, etablierten Teamkollegen Alexander Albon ein bisschen zu zeigen, wo es lang geht. Also das würde mich zum Beispiel wahnsinnig freuen, weil das eine Chance wäre für den Mick, ja, halt in der Formel 1 weiter aktiv zu sein. Weil im Moment ist er so meilenweit weg davon, da hat er hinten und vorn keine Chance. Außer jetzt, wenn der Williams den Sargent rausschmeißt. Das ist zum Beispiel klassischer Gossip gewesen, den ich da aufgeschnappt habe, beziehungsweise auch ein bisschen Öl ins Feuer gekippt habe, weil ich mich da freuen würde drüber, wenn er diese Chance bekommt.
Ja, nicht nur du. Da wäre, glaube ich, ganz Schumi-Deutschland oder generell Schumi-Familienfans und Mick-Fans würden sich alle freuen. Und ja, ich würde es ihm auch gönnen, nochmal diese Chance zu haben, weil bei Haas hatte er es ja auch hinter den Kulissen nicht immer leicht. Und insofern glaube ich jetzt nach der kurzen Auszeit, vielleicht kommt er gestärkt zurück. Was nicht tötet, härtet ab. Und insofern, es würde mich sehr interessieren, wie er in der Zwischenzeit gereift ist. Und ich sage mal, er ist so ein lieber, sympathischer, junger Mann. Ich würde es ihm gönnen und ich würde mich wirklich freuen.
Ja, also Jenny, du kannst jederzeit…
Unterschreiben wir jetzt,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Du musst nur noch den
James, verkaufen wir an Williams.
Den James Vowles anrufen, den Chef von Williams, und musst ihm das genauso erzählen. Nein, Spaß beiseite. Heutzutage sind Fahrer gläsern, es ist völlig bekannt, wer was kann oder nicht kann. Und deswegen ist dieses Image, was man sich früher aufbauen konnte, ohne irgendwelchen Datenhintergrund, ist heutzutage nicht mehr vorstellbar, weil man natürlich, jeder weiß ja, was der andere macht und jeder kann das nachvollziehen. Und gerade James Vowles, der kommt von Mercedes und die wissen genau, was Mick Schumacher gemacht hat. Also ich sag's mal so, lassen wir es mal auf uns zukommen. Und in der Zwischenzeit ist es ja so, wir haben ja einen neuen jungen Deutschen, der sich da sehr gut in der Formel 3 zurechtfindet und auch ganz tolle Ergebnisse fährt, der Tim Tramnitz. Der war jetzt Zweiter in Imola im ersten Rennen, im zweiten ist nicht so hundertprozentig gelaufen, aber da habe ich mir natürlich auch das Formel 3 Fahrerlager angeschaut, ist ja klar, weil da hat man natürlich viel weniger Einblick, weil das natürlich ja halt Nachwuchs ist. Und das war sehr nett, weil, weißt du, du musst dir vorstellen, da ging ich, da bin ich dahinter marschiert und auf dem Weg treffe ich natürlich den Alexander Wurz, auch ein Freund von mir, einen ehemaligen Formel-1-Fahrer, der zu seinem Sohn rennt, weil der Sohn ist der Charlie Wurz, der fährt auch Formel 3. Und die ganze Familie hat sich dann da quasi hinten getroffen, so wie früher am LKW, und hat angefangen zu plauschen und zu plaudern und zu lachen. Also das ist schon toll gewesen.
Sehr schön. Und glaubst du, Tim Tramnitz, hat er wirklich das Talent und Potenzial, es bis in die Formel 1 zu schaffen? So von dem, wie du ihn einschätzt, was du bis jetzt von ihm alles gesehen hast?
Naja, auf jeden Fall. Ich meine, der Mann fährt seine Rookie-Saison, fährt zum ersten Mal Formel 3 und hat schon 2 Podien. Einmal Dritter, einmal Zweiter, einmal Fünfter. Dann in Australien war er nicht so gut, glaube ich. Aber das ist schon lustig. Also das ist schon, ja, da kann man schon genau hinschauen. Weißt du, das, was mir so gefallen hat, ist eigentlich weniger, dass jetzt da, ui, toll, da ist ein neuer Star oder gibt's was weiß ich, dies oder den oder jenen Neuling. Es ist immer den Hintergrund zu sehen und zu spüren, wo kommen die Leute her. Wie gibt es das, dass jetzt Charlie Wurz, der Sohn, der älteste Sohn von Alexander Wurz, Autorennen fährt? Und du siehst halt da, was mir so gefällt, ist dieses Generationsübergreifende. Ja. Ich habe dann in dem Team vom Charlie Wurz, fuhr auch noch ein junger Amerikaner. Und dann kam sein Papa auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Christian, ich kenne dich. Ich sage, ja, das freut mich sehr. Aber wo haben wir uns denn kennengelernt? Ich sagte, ja, ich war Ingenieur. Als du Formel 3000 gefahren bist, war ich bei Rolt und habe dort auch gearbeitet als Ingenieur in England. Und du siehst, überall poppen die Leute so hoch und die haben alle irgendwo im Herzen diesen Motorsport. Und wenn das dann generationenübergreifend ist, wie in dem Fall, dann finde ich das immer ganz besonders lustig und ganz besonders schön. Der Alexander Wurz hat gesagt, naja, weißt du, ich gebe halt dem Sport wieder was zurück, was ich bekommen habe von ihm. Also mit anderen Worten, die Kohle, die ich verdient habe, gebe ich jetzt wieder aus. Ja, ist natürlich eine ganz spezielle Herangehensweise an das Thema.
Da kann ich dir jetzt noch eine Geschichte zu erzählen. Und zwar hatte ich mal wieder eine Horrorrückreise aus Berlin, weil vergangenes Wochenende war ja der Formel-E-Rennen in Berlin. Samstag und Sonntag fand gleich zweimal statt. Vorher nahmen wir ja dort in der Hauptstadt auch unsere letzte Podcast-Folge auf. Sonntag nach dem Rennen flog ich zurück nach Hause und mit mir im Flieger war gefühlt das halbe Formel-E-Fahrerlager. Wir saßen alle zusammen in Berlin in der Lounge. Warte, wer war dabei? Di Grassi, De Vries, Stoffel van Dorn, dann einige Leute, Chefs von Porsche, Alan McNish, es waren 7 Fahrer und die Jenny. Und jedenfalls, wir hatten ordentliche Flugverspätung. Und da kam aber auch das Gespräch auf, der Lukas Di Grassi sprach von seinem Sohn und sagte, dass er jetzt letztens mal auf einer Kartbahn war und dass er sich so hofft und wünscht, dass der kleine Junge daran Freude findet. Und dann meinte so einer von den anderen, naja gut, aber ist ja ganz schön teuer. Meinst du, naja gut, ich habe ja auch gut Geld verdient. Also wenn, dann will ich es doch lieber in meinen Sohn stecken. Also der war auch Feuer und Flamme. Wiederum Alan McNish, der hat mich dann, wir haben es dann nach Hause geschafft. Frag nicht, wie die Reise weiterlief. Es war wirklich nicht schön für uns alle. Aber wir haben es geschafft und dann hat mich der Alan nach Hause gefahren. Und dann hatte er nämlich erzählt, dass sein Sohn überhaupt kein Interesse an Motorsport hat. Und er hatte es früher auch sich so ein bisschen gewünscht, weil er sagte so, naja gut, dann hätte man natürlich so Vater-Sohn an der Rennstrecke beim Karting, er hätte ihm Tipps geben können und man hätte so eine ganz tolle Verbindung nochmal zueinander aufgebaut. Aber dann waren wir uns beide doch auch einig, gerade jetzt zum Beispiel mit Blick auf einen Schumacher, dass der Druck halt sehr extrem dann auch ist. Oder er sagte, was mit Damon Hill ist er, glaube ich, zeitgleich gefahren. Und er hatte dann eben genau erzählt, wie das für ihn war, als er dann eben Fahrer wurde und einfach dieser Druck, dir auch wiederum viel Freude nehmen kann und oder dich teilweise auch kaputt machen kann, je nachdem, wie du bist. Und da kann Mick Schumacher wahrscheinlich auch schon ein Lied von singen, weil die Augen natürlich allesamt dann auf dich gerichtet sind und jeder mögliche Fehler an deinem übernatürlichen Vater sofort ja, doppelt und dreifach bewertet und bemessen werden. Ja, aber deswegen das ist interessant, dass die Familie Wurz da eben so Feuer und Flamme ist und genau so was bei mir auf der Rückreise mit den ganzen Jungs, die da auch aus ihrer eigenen Familie eben genau dieses Thema zur Sprache brachten. Ja, Kinder in die Fußstapfen der Väter, ja oder nein? Also ich denke auch, es gibt Vor- und Nachteile, aber wenn dann natürlich der Sohnemann da fährt und dann ist der Vater natürlich doppelt und dreifach stolz.
Ja, klar, du sprichst natürlich da einen ganz entscheidenden Punkt an. Wenn der Papa sich darum kümmert, ich meine, es gibt ja das unglaublichste Beispiel ist ja Max Verstappen und Jos Verstappen. Und der Jos hat auch sehr hart gearbeitet, um seinen Max da nach vorne zu kriegen und er hat ihn auch ordentlich getriezt. Aber der hat das halt mit sehr viel Fachwissen und ich muss sagen, auch mit sehr viel Feingefühl gemacht. Denn viele Väter finden da immer nicht mehr den Absprung, weil die laufen da hinter ihren Söhnen her, die Söhne sind längst erwachsen und der Papa springt immer noch an der Rennstrecke rum, weil die halt eine ganze Kindheit lang auf der Go-Kart-Bahn gemeinsam unterwegs waren, haben es die Mama daheim gelassen und die zwei Buben sind dann Go-Kart fahren gegangen. Das siehst du an jeder Hausecke. Und ich glaube, das Entscheidende bei solchen Sachen ist, dass man die Eigenverantwortung kreiert beim Nachwuchs und natürlich auch die Selbstständigkeit forciert, weil das ist wie im richtigen Leben. Ich sage, Motorsport oder die Formel 1 ist wie das richtige Leben, nur konzentriert, in Sirupform. Und genau die Dinge, die wichtig sind für einen jungen Menschen, um sich zurechtzufinden im Leben und irgendwie auch klarzukommen, die sind natürlich noch komprimierter im Motorsport fällig, weil du ja immer auf dem Prüfstand bist. Du bist immer auf dem Serviertablett der Öffentlichkeit. Natürlich ist es so, dass ein Mick Schumacher in einer ganz anderen Art und Weise brutal sichtbar und von wirklich einen Druck aushalten musste oder muss, da willst du nicht drinstecken, wenn man sich da mal Gedanken macht drüber. Und andere wie der Damon Hill, da ging es ums blanke Überleben. Der Damon hat seinen Vater ja durch einen Flugzeugabsturz verloren, die Mutter war de facto mittellos. Er hat angefangen, Motorradrennen zu fahren und hatte eigentlich überhaupt keinen direkten Bezug, außer dass er im Formel-1-Fahrerlager seine Kindheit verbracht hat. Und da ist der Weg zum Profifahrer immer anders, immer schwierig, aber jeder muss halt also sozusagen seinen Weg finden. Und ich finde es halt toll, wenn man sowas miterleben kann, wenn man sieht, wie sein Genre, wo man selbst es bis in die Weltspitze geschafft hat, wie das jetzt der eigene Nachwuchs macht. Oder es muss ja nicht der eigene Nachwuchs, sondern auch andere, die sich da zurechtfinden und wie sich die da durchkämpfen. Und das finde ich großartig, da ein Auge drauf zu haben. Und ich habe mir halt immer wieder gesagt, ich meine, genau so wie ich meinen Ingenieuren damals als junger Christian auf dem Weg zum Profisport Löcher in den Bauch gefragt habe, so bin ich jetzt auch ganz happy, wenn man mir Löcher in den Bauch fragt, weil ich habe schon allerhand zu sagen und dieser Austausch ist es, der mir halt so Freude gemacht hat, jetzt da auch wieder in Imola.
Ja, und vor allen Dingen hast du ja auch wirklich das Ganze über so viele Jahrzehnte hautnah miterlebt. Ich meine, zunächst selbst als Fahrer bis in die Formel 1 und dann seit den 90er Jahren als TV-Experte auch auf einem Niveau, wie es das im deutschen Fernsehen ja zu der Zeit kaum irgendwie vergleichbar gegeben hat. Und du hast dadurch natürlich, wie dann auch so mancher Vater, das für möglicherweise als ehemaliger Fahrer und dann als Sohnemann-Betreuer erlebt, hast du die Formel 1 aber genauso erlebt. Und diese ganze Veränderung, die durchlaufen wurde, allein von den Autos, von den Motoren, vom Design, aber natürlich auch von den Fans, von den Rennstrecken, von der Sicherheit, ich meine, vom jetzt heutzutage dem Social-Media-Auftritt. Also in den letzten 30 Jahren ist ja so viel passiert und auch was das Sicherheitsthema angeht, nochmal um zurückzukommen auf Senna, seitdem ja Gott sei Dank hat sich die Formel 1 auch so entwickelt. Deswegen ist es einfach nur immer wieder toll, mit dir darüber so sprechen zu können, weil du warst hautnah mit dabei.
Naja, und ich habe es halt auch einigermaßen gesund überlebt. Das ist ja, auch noch ein entscheidender Vorteil, Jenny. Also nochmal auf dieses Phänomen in Imola zurückzukommen. Ich meine nicht das Phänomen, dass dort zwei großartige Rennfahrer gestorben sind, sondern vielmehr, man ist wieder in Europa, die Formel 1 ist wieder dort, wo sie herkam und wir sind jetzt auf dem Weg nach Monte Carlo und haben da das most iconic Formula One Race. Das sehen die in Amerika zwar wahrscheinlich anders, aber das unglaublich geschichtsträchtige Rennen in Monaco vor der Nase. Und allein als ich nach dem Rennen in Imola den einen oder anderen Ingenieur angerufen habe, habe ich gemerkt, ich bin ja schön blöd, die fahren ja jetzt alle nach Monaco und die sitzen alle schon bei dir sozusagen auf der Terrasse und schauen, dass sie sich vorbereiten können und die Autos sind da und das wird alles jetzt aufgebaut dort, also die Strecke steht ja schon, das haben wir ja immer wieder mal bemerkt, aber das ist schon toll, dass dann, ich sage mal, der Grand Prix, den man historisch gesehen immer am, ja, das ist eigentlich Glitter und Glamour gesehen hat, dass der immer noch ganz normal eine unglaubliche Faszination hat und auch diesen Echt-Touch hat. Das ist nicht so, da ist nicht ein Hafen, der irgendwo hingemalt ist, sondern da ist tatsächlich ein Hafen. Ja.
Da kannst du theoretisch ins echte Wasser fahren.
Ja, ja, so ist es. Und ich meine, ich freue mich, ich bin am Donnerstag, Freitag wieder dort und mache nochmal denselben Trip, indem ich dann Samstagmorgen nach Köln fliege und dann im Studio bin. Dann kriegen die RTL-Zuschauer am kommenden Samstag auch ein, ja, ich sag mal, relativ frische, brandheiße Informationen von der Monaco-Strecke, wenn wir das Qualifying am Samstag dann übertragen. Aber es ist auch, Monaco hat einfach einen irren Flair, und auf diesen Flair, so anstrengend er ist, und ich meine, du weißt, wovon ich spreche, das ist also nicht erst privat, sondern wenn Grand Prix-Wochenende ist, ist schon anstrengend, weil ich meine, da allein mal ein halbwegs geregeltes Abendessen hinzukriegen, ist schon mal schwierig. Erstens mal, dass du überhaupt einen Tisch findest, zweitens, dass du nicht pleite wieder nach Hause gehst, ja, und drittens, dass man dann auch wieder nach Hause fahren kann oder gehen kann, ohne dass dann die Polizei wieder irgendwo auf irgendeinen Umweg schickt.
Was soll ich dazu jetzt sagen? Alle drei Punkte, die du gerade angesprochen hast, sind unmöglich. Eine Utopie.
Also
eine Reservierung ist unmöglich. Da nicht pleite rauszugehen, ist nur noch ein Scherz. Und den Weg nach Hause findest du nicht, weil einfach alles abgeriegelt ist. Aber es ist, wie du gerade gesagt hast, es ist einer der Ursprungs-Grand Prix mit dem echtesten Glamour, Glitter und Bling-Bling-Flair, den man sich nur vorstellen kann. Und zu Recht im Kalender, und das auch hoffentlich noch wirklich sehr, sehr lange. Also wenn man die Strecke, die Leute, die schon mal dort gewesen sind oder vielleicht auch jetzt innerhalb der letzten Wochen oder schon mal im Vorfeld auch die Strecke dort gesehen haben, die Straße ist so schmal, es gibt keine Auslaufzone. Und wenn man dann einmal zwischen diesen Leitplanken steht und nur sich vorstellt, mit welcher Geschwindigkeit die Jungs da den Berg runter rasen, durch die Haarnadelkurve und dann in den Tunnel rein und dann die Hafenschikane. Es ist verrückt, und dass dort die Stadt vibriert, wenn die Motoren dort angehen, und es ist genial. Es ist ein Traum, aber als Anwohner kann ich euch sagen, es nervt. Es ist so nervig, weil seit März diese Strecke mehr oder weniger steht und jetzt seit 5 Wochen ja richtig aufgebaut ist, weil wir Ende April den Formel E Grand Prix hatten, 2 Wochen später den historischen Grand Prix und jetzt nochmal 2 Wochen später dann endlich die Formel 1. Und ich bin froh, wenn das alles wieder abgebaut ist, weil auch überall stehen jetzt Dixi-Klos, und ja, man hat ja auch Bedürfnisse. Dann sind überall in den Parks oder sowas sind halt Zäune aufgezogen, damit auch dann keiner irgendwie mal, ich weiß nicht, nachts oder tagsüber irgendwelchen Schabernack auf der Wiese treibt und das Gras kaputt macht. Und ach so, also mit Gassi gehen und Hund ist nicht so schön, aber es lohnt sich, und ich glaube, ganz Monaco akzeptiert das. Die Kinder freuen sich, weil sie haben eine Woche schulfrei, und die ganze Stadt ist absolut im Formel-1-Fieber. Die Restaurants freuen sich, weil sie über Monate hin ausgebucht sind und wahrscheinlich bei einem Tischdinner so viel Geld machen wie sonst irgendwie am ganzen Abend, weil da die Fantasiekarten geschrieben wurden mit utopischen Preisen. Aber ja, es gehört dazu, es gehört irgendwie dazu, das ist Monaco.
Also, ich habe dich jetzt deswegen reden lassen, weil es gibt ja von uns beiden nur einen Einheimischen, und das bist du in Monaco. Ja, also ich meine, wenn es sich irgendwie ausgeht, versuchen wir uns ja dann immer zu treffen und so ein bisschen auszutauschen und uns sozusagen Aufgaben und Jobs für das Wochenende zuzuteilen. Achte du mal auf dies und du mal auf jenes. Was darf ich dir denn für einen Job geben dieses Wochenende?
Vollkatastrophe, weil ich bin nicht da.
Um Gottes Willen, jetzt schwärmst du uns. Um Gottes Willen.
Es ist der erste Monaco Grand Prix. Ich lebe jetzt 10 Jahre, im Juni 10 Jahre in Monaco. Und es ist das erste Mal, glaube ich, dass ich an einem Formel-1-Wochenende nicht zu Hause bin, weil am kommenden Sonntag meine Football-Saison startet. Also für all diejenigen, wobei nein, ihr sollt ja Formel 1 gucken, aber ihr könnt uns auch bei ProSieben Max reinschalten, weil da seht ihr dann die Jenny. Ich darf das erste Spiel, das im Free-TV übertragen wird, moderieren. Aber das bedeutet, ich verpasse das Rennen, das ganze Wochenende, ich verpasse unser Wiedersehen. Und ich weiß nicht, also es ist ein lachendes und ein weinendes Auge mit Blick auf das kommende Wochenende. Gleichzeitig ja auch noch Formel E in Shanghai. Also ich hatte 3 Sachen, und habe mich dann am Ende für den Job entschieden.
Für den Football-Job. Ich glaube, wenn ich diese, also ich hätte mich jetzt mal zwischen Shanghai und und Monaco entschieden, wenn ich die Frage gehabt hätte. Aber mal Spaß beiseite. Ich nehme das mir jetzt wirklich zu Herzen, dass du da leidend irgendwo zwischen irgendwelchen Footballspielern rumspringst und die interviewen musst. Und ich meine, das ist ja nicht einfach. Ich meine, die haben ja auch alle viele eigenartige Dinge im Kopf und so weiter. Also ich drück dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass du das gut hinbekommst, dass du nicht nur die Moderation, sondern vor allem auch die Interviews mit den richtigen, würzigen Fragen so hinbekommst, dass alle jubeln. Aber ich werde dir schon immer wieder das eine oder andere Foto schicken, damit du weißt, wie es zu Hause bei dir zugeht, nämlich dort, wo der Grand Prix ist. Und deswegen.
Ich bitte darum. Erstens habe ich jetzt schon Heimweh und zweitens bin ich wirklich traurig, dass ich das verpasse. Wirklich, aus tiefstem Herzen. Und ich muss auch sagen, meine Schwester, also meine Familie lebt ja auch dort, die haben einen ganz tollen Blick auf die Rennstrecke. Also wirklich, es hätte alles so schön sein können. Hätte, Fahrerkette. Aber gut, Sonntag bin ich busy und ich freue mich schon jetzt auf deine Fotos und auf die Geschichten aus Monaco, die du uns dann nächste Woche alle erzählen kannst.
Ja, ich kann auch noch Geschichten aus Köln erzählen, natürlich, wo wir Studiosendung haben. Und jetzt zum Abschluss noch was. Es steht ja ein ganz unglaubliches Jubiläum an, also ein richtiges, echtes Wahnsinnsjubiläum, und zwar der 125-jährige Geburtstag des AVD, des Automobilclubs von Deutschland. Und dieses 125-jährige Jubiläum wird gefeiert in Berlin am Samstagabend. Heißt also, der Christian hat da schon so ein bisschen einen Travel-Stress, weil ich ja in der Früh irgendwann um 6 in der Früh von Nizza nach Frankfurt fliege, dann irgendwie mit der Eisenbahn nach Köln. Wenn die Sendung vorbei ist, muss ich schauen, wie ich irgendwie nach Berlin komme, und dann wird auch noch, da wirst du mich dann, das ist ja das Wichtigste, was ich sagen wollte, eigentlich ein Foto, der Christian im Smoking und so weiter, ja. Also das sind ja die Dinge, die dich, Jenny, wirklich beeindrucken, nicht wenn ich wieder neben irgendeinem Rennauto stehe, das mache ich ja eigentlich immer. Also du siehst, 125 Jahre Automobilclub von Deutschland, das wird der Abschluss sein meines Wochenendes, meines Monaco Grand Prix, Shanghai E-Prix, und Jenny ist auf dem Footballfeld oder wie sagt man da, Footballplatz oder Stadion?
Ja, im Stadion.
Da ist schon viel geboten und ich versuche mich da zurechtzufinden, nicht, dass ich irgendwie durcheinander komme.
Aber also da muss ich jetzt sagen, ich bin ja eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber der ein oder andere hat ja mitbekommen, dass Flugreisen und ich nicht mehr so wirklich harmonieren. Bei deinem Trip, den du da am Samstag vorhast, ich weiß nicht, ob ich es bis nach Köln schaffen würde, bei meinem Verspätungsstress und dann auch noch die Deutsche Bahn und dann auch noch nach Berlin. Aber Christian, du wirst ja dann bestimmt am Sonntagmorgen noch nicht genug haben. Dann könntest du eigentlich zurück nach Köln fliegen, nach Aachen fahren, weil dort ist mein Spiel. Dann sehen wir uns ja doch noch.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch.
Schaust du das Rennen auf dem Handy an und siehst mich live im Stadion.
Ich mach's lieber andersrum.
Ich wusste, dass ich dich damit nicht locken kann.
Ja, schön. Ja, also gut. Unsere Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich, die denken wahrscheinlich jetzt, ob das denn alles mal so gut geht. Und wir werden in unserem nächsten Podcast über unsere Erlebnisse einmal mehr freudig, auch wenn es schief geht, berichten. Und ich sage mal wieder Dankeschön an alle fürs Zuhören und Dankeschön, Jenny, für deine fröhlichen und sehr, sehr ehrlichen und schönen Kommentare.
Danke, Christian. Ich drücke dir die Daumen, dass das am Wochenende mit der Reise alles gut läuft. Und ich freue mich wirklich sehr auf deine Fotos, sowohl im Smoking als auch an der Rennstrecke.
Alles klar.